Die Mühle von Zasa. Eine Hörgeschichte von Audiograf Ingo Stoll.
Es ist der 22. August 2019. Meine Frau Petra und ich sitzen auf der Terrasse von Hardy Kortmann und seiner historischen Wassermühle in Zasa, in der abgeschiedenen ländlichen Region Zemgale in Lettland, unweit der weißrussischen und litauischen Grenze.
Ja, aber es gibt hier tatsächlich zwei kleine Läden, ne? Ja. Wenn du, also Shopping Mall ist übertrieben, aber wenn du hier die Straße hochgehst, hinterm Sportplatz eben, da ist einmal auf der linken Seite so ein graues Häuschen, Vesco heißt das, das ist ein kleiner Laden, da bin ich eigentlich nie drin. Ich bin aber dann auf der anderen Straßenseite. Da ist einer im, das ist so ein Ziegelbau, mit einer Türe, die solltest du vorsichtig ranziehen, weil wenn du die fallen lässt, dann paf, geht die. Das geht die schon seit 15 Jahren. Das hat noch nie einer. Ich wundere mich immer, weil ich mache die ganz vorsichtig zu, weil ich weiß, wie die knallt, ja, dass da nicht die Scheibe rausfällt. Es ist echt irre. Aber scheint zu halten. Und es stört keinen, wenn ich daran arbeiten würde. Und es käme je die ganze Zeit. Paf, paf.
Adi hat in den letzten 15 Jahren sicherlich viel über die lettische Seele gelernt. Seitdem seine ungewöhnliche Liebe zu diesem Ort begann. Er zeigt uns Fotos aus den Anfängen 2005.
Im April, weiß ich noch, da war noch Schneeregen, Eis auf dem See und ich war hier ohne Dach und war. Wow. Aber das sieht schon richtig deprimierend aus, muss ich sagen. Also das Foto. Da sitzen wir jetzt. Da ist die Türe, die hier reingeht.
Und darin hast du dich verliebt. Wie krass.
Ja. Es ist ein lauer Sommerabend und wir schauen direkt auf den wundervollen See vor der alten Mühle in Zasa. Hardy bietet hier seit einiger Zeit im Garten Stellplätze für Camper an. Wir haben mit unserem Wohnwagen hier zwei Nächte Station gemacht und Hardy erzählt uns gerne seine Geschichte.
Ja, also ich habe natürlich nicht nach einer Mühle gesucht und auch schon gar nicht hier in der Gegend. Sondern also, es war so, 2001 war es, da war ich, also wenn ich mich recht erinnere, war es 2001, war das die 800-Jahr-Feier von Riga. Und da war ein Kollege von mir, der sagte, oh Hardy, ich habe da ein Hotel reserviert und meine Frau kann gerade nicht mit, willst du nicht mit? Sollen wir nicht zusammen dahin fliegen, das nutzen? Und ich so, oh, Riga, was will ich denn da? Kann ich nicht. Ja, wirklich. Das war so hier vor 20 Jahren, wenn der hat mir echt nichts gesagt. Obwohl die Oma eben in Riga zur Schule gegangen ist, die ist aber 97 schon gestorben. Und wenn man als Kind so die Kriegsgeschichten von der Oma hört, dann, oh, gerne, hat man nicht so eine große Lust drauf. Ich bin dann mitgeflogen tatsächlich und war so begeistert. Da waren junge Leute, Open-Air-Bühnen, da war Musik und also ganz, ganz toll. Die Stadt hat gelebt, es war unheimlich beeindruckend. Und eben zu der Zeit konntest du noch relativ günstig Immobilien kaufen. Ne? Da dachte ich, Mensch, hier so eine Ferienwohnung und dann mal für das Wochenende. Ich habe in der Fluggesellschaft gearbeitet, muss ich sagen, also ich konnte relativ günstig fliegen. Ich habe mir, glaube ich, 40 Wohnungen bestimmt angeschaut in der Zeit. Wenn ich eine davon nur genommen hätte, wäre ich heute wahrscheinlich Millionär. Ich habe es nicht getan, weil das war für mich so ungesund. Das war wie so im Goldrausch. Ja. Da waren so viele Spekulanten unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich mir eine Wohnung angeguckt habe, war der Preis höher, die Qualität schlechter. Und irgendwann bin ich dann ausgestiegen. Habe gesagt, nee, also ich will ja hier nicht spekulieren. Hat mir einfach gefallen und dann halt nicht. So. Und dann war ich raus aus der Nummer. Hatte mich aber schon eben während dieser Zeit ein bisschen damit beschäftigt, ja, wie ist das hier im Grundbuch und wenn man sowas kauft und ist das ähnlich wie in Deutschland mit Notar und also das wusste ich dann schon alles, war aber komplett ausgestiegen aus der Nummer und habe 2 Jahre später dann einfach aus Interesse gedacht, ach guck mal, wie hat sich das denn entwickelt jetzt, warum wolltest du doch damals und schau mal und guck in Immobilien-Scout rein und gebe Lettland ein und dachte, Lettland, ich kannte nur Riga, ne? Und dachte eben, dass dann auch nur Wohnungen in Riga rauskommen. Und dann kam diese Mühle raus, genau dieses Foto hier. Es gab da noch mehrere Bilder, unter anderem eins nämlich von der gegenüberliegenden Seite vom See. Und da hat man den schönen See noch davor. Und da dachte ich, boah, das ist ja schon geil, ne? So ein Seegrundstück, Haus am See, ne? Und habe gedacht, ach komm, schaust du dir einfach mal an. Habe aber links überhaupt nicht irgendwie so in Erwägung gezogen, dass sich das von Riga schon ganz schön gestreckt hat, dieses Teil, ne? Also die Fahrt hier runter. Heute, ich meine, ihr habt jetzt Schotterpisten gesehen, ne? Aber damals, ich glaube, wir waren weit über 3 Stunden unterwegs und ich kam mir vor, als wäre ich irgendwo am Baikalsee, als ich hier ankam und dachte mir schon, am Weg hierhin, ich wurde abgeholt am Flughafen von denen, von der Maklerin. Und hatte mir schon unterwegs überlegt, was ich so als Ausrede sage, dass ich es nicht nehme, ja. Ohne, dass ich es gesehen habe. Dachte, naja, jetzt haben die sich so viel Mühe gemacht und fahren mit mir dahin, aber das gibt nichts. Ah, gut, dann war natürlich ein tolles Wetter, blauer Himmel, Sonne, sehr verkäuferfreundlich, ja. Die sind auch noch wunderbar gut durchdacht mit mir erstmal durch den Park gegangen und kamen dann ja durch einen wunderschönen Park hier von der Seeseite an die Mühle ran. Und da war es echt um mich geschehen, ja. Das war wie so ein Dornröschenschlaf. Alle Fenster zugemauert, das Dach, also nicht zugemauert, so mit Brettern zugenagelt, das Dach eingestürzt, die Bäume wuchsen raus. Aber es sah schon sehr romantisch aus, ja. Und in dem Moment landete noch der Storch um dem Dach, kann ich mich auch noch dran erinnern. Noch nicht um Schornstein, da gab es noch kein Nest. Das erst seitdem ich hier bin. So, und da habe ich gedacht, oh ja, ist das schon super, ne. Ja, und in der Tat, ich habe das 3 Tage später gekauft. Und dann fuhr ich hier runter und saß erstmal hier vor. Ich kam gar nicht richtig hier rein, weil alles zugenagelt war. Und dachte nur, ja, das gehört dir jetzt. So. Es gab keinen Strom, kein Wasser, keine Kanalisation. Du konntest keine Bohrmaschine anschließen, keine Lampe, nichts. Das war ja nichts. Du konntest eigentlich nur ein bisschen haken mit der Schippe, ein bisschen so. Ja, und kehren. Ja.
Es fällt uns nicht ganz leicht, sich diesen Ort damals vorzustellen. Stark renovierungsbedürftig, wie es in der Anzeige auf ImmoScout hieß.
So sah das Dach aus eben von innen.
Das, ja, mit viel Fantasie.
Das ist die Rippe, ja.
Das war die Seeseite hier, von da aus geknipst. Sieht auch noch ganz, aber die zugenagelten Fenster hier. Und ja. Der Raum, wo wir jetzt standen, da ist er schon sauber gemacht. Ja? Das ganze Dach lag ja da drin und da wuchsen die Bäume. Die Bar ist da, wo jetzt die Leiter steht. Ne? Da haben wir gerade gestanden.
Oh mein Gott!
Also ich finde schon sehr schlimm, das Foto hier. Ne? Also da darf ich gar nicht mehr dran. Obwohl, ich habe es nie bereut. Ich habe es nie bereut, zu keiner Sekunde.
Je länger wir Hardy zuhören, desto immenser wächst unser Respekt angesichts dieser offensichtlichen Mammutaufgabe.
Die eine ganz eingestürzte Seite, die haben wir im ersten Jahr 2005 gemacht, damit dicht ist erstmal, ich glaube, noch ein Jahr länger und dann hättest du es wirklich nur wegschieben können. Die Mauern waren schon hart an der Grenze. Und dann haben wir eben im nächsten Folgejahr die zweite Dachhälfte gemacht. Ne? Jede freie Minute war ich hier.
Musstest du aber noch arbeiten?
Ja, klar. Ich habe Vollzeit richtig geknüppelt und bin jede freie Minute hier gewesen. Ne? Zum Teil verlängertes Wochenende, nur um hier zu schaufeln. Ich war hier 6 Wochen, habe nur Fugen ausgekratzt. Ne? Vor allem, du hast gerade ein bisschen schön wieder gemacht und da fingst du an, wieder was aufzureißen. Ja? Wie jetzt mit der Hauswand. Ne? Da war gerade davor der Flieder groß und du konntest nichts mehr sehen von dieser hässlichen Wand. Ja, und jetzt fangen wir an, die Wand einzureißen und der dicke Anhänger steht davor. Und, ja, ist so. Oder als hier, als wir die Drainage, wir haben das ganze Haus ja, haben wir Drainage gebuddelt einmal rum. 2 Meter tief und von Hand. Ja, die lag 3 Jahre offen. Da hast du nur die Berge, den Aushub gesehen und dann das kaputte Mauerwerk runter und dann davor eine Betonwand gesetzt und eine Drainage und so eine Noppenfolie und Drainagerohr, bis dann erstmal wieder zu war. Ja? So lange hast du hier nur... Und dann war es zu und dann sah es eigentlich genauso aus wie vorher. Ja? Ja. Du hast ja nicht gesehen, was du da unter der Erde gemacht hast. Ne? Ich bin in diesem Jahr, ich weiß nicht, allein hier, ich habe ja noch kein richtiges Zimmer hier. Ich ziehe immer um, je nachdem, wie die Belegung ist. Deswegen bin ich froh, wenn vorne die Ferienwohnung fertig wird. Aber dass ich endlich mal zu Hause habe, ich habe schon im Zelt geschlafen, ne? Weil hier alles voll war. Da musste ich da hinten mir das Zelt aufbauen und habe da 10 Tage im Zelt geschlafen. 10 Tage Regen.
Da habe ich
da. Da war die, fragst du dich doch auch.
Da habe ich erste Plane. Da habe ich erste Plane hingelegt. Und an den Rändern habe ich die dann so hochgemacht. Und wenn ich da drunter geguckt habe, saßen die Frösche da unter der Plane. Weißt du? Da habe ich gedacht, na prima. Hier ist alles drin. Ich hab ja nichts in Deutschland. Hier ist wirklich alles drin, was ich. Hier ist ja sogar meine Abfindung drin. Hier ist alles reingeflossen. Aber ja, ich meine, ich habe ja auch was davon. Ich habe es ja nicht irgendwie verprasst, das Geld, und weiß ich nicht, bin durch Diskotheken gezogen oder sowas und habe es versoffen. Sondern irgendwo hast du ja auch einen Wert geschaffen. Ne? Und das ist ja auch der Ort, wo ich mich wohlfühle. Warum nicht? Ich meine, ist ja absolut in Ordnung. Ich muss mich nur immer bremsen ein bisschen, dass ich nicht mehr ausgebe, als eigentlich das Konto hergibt. Weil dann denkt man doch, ach komm hier, du möchtest doch jetzt das Ferienwohnung eigentlich mal fertig kriegen. Jetzt so, ah, okay, kaufst du dann nochmal für 50 Quadratmeter hier Dielenbohlen oder sowas. Und, guck mal, dann geht halt hier das Geld raus da, und auch wenn die Arbeiten hier nicht so teuer sind, aber ja, dann am Ende der Woche kommt er wieder und will seine, weiß ich, 350 oder 400 Euro haben. Und das ist halt Geld, was auch irgendwo herkommen muss.
Was haben deine Freunde oder deine Familie gesagt?
Die waren merkwürdig still. die sagen eigentlich erst jetzt, was sie damals gedacht haben. Ja? Der Einzige, der es wirklich gut fand, war mein Vater. Der fand es echt, der war vom direkt am Anfang, im ersten Jahr war der schon hier. Und dann haben wir beide einfach nur Bretter entnagelt und so hier den ganzen Tag. Und konnten ja nichts anderes machen. Kehren, bisschen aufräumen, Bretter entnageln. Ja. Und meine Freunde sagen natürlich, jetzt, wenn sie hier sind, dieses Jahr waren schon 5 oder so, die kommen jedes Jahr. Die finden es jetzt toll. Ja, aber die sagen auch, aber damals haben wir schon gedacht, du warst schon ein kleiner Schuss. Ne?
Zum Glück hat Hardy auch Menschen getroffen, die ihn in seinem Herzensprojekt unterstützen.
Und dann habe ich in der Tat in dem Jahr eine ältere Dame kennengelernt. Das war mein Riesenglück. Ich glaube, ohne die wäre das schiefgegangen, dieses ganze Projekt hier. Denn der Bürgermeister, 2005 war das, und der Bürgermeister hat mich 2005 dann irgendwann angesprochen, so ein bisschen Russisch, Lettisch, Englisch, ob wir einen Termin machen könnten. Er wollte mal mit mir sprechen und er würde jemanden mitbringen, der Deutsch spricht. Ja, und dann kam ich zu dem Termin und da war die alte Deutschlehrerin hier aus dem Ort. Nach dem Gespräch habe ich dann gedacht, die Frau brauche ich. Ne? Ohne die bin ich verloren, die brauche ich hier. Und wir sind immer noch super befreundet, die ruft mich fast jeden Tag an, die wohnt ganz in der Nähe, im Nachbarort, in Birgi. Und die hat mir wirklich riesig geholfen, ne? Bei sämtlichen Behörden, bei, weiß ich nicht, Versicherungen, bei Anträgen, bei allem.
Manche Menschen spielen Golf, andere legen sich einen Schrebergarten zu. Und Hardy eben eine historische Wassermühle in Lettland. Okay. Aber ist das alles nur ein zeitaufwendiges Hobby?
Also ich hatte echt ein schweres Thema im Herzen auch und habe dann alles geschmissen zu Hause, also den Job, und habe gedacht, ich bin raus und bin den ganzen Sommer hier. Ich bin jetzt wirklich von April, wenn es Corona, wenn es die Gesundheit zulässt, von April bis November, also bis zum ersten Schneefall bin ich hier.
Und wo wir schon bei Lebensgeschichte sind, wollten wir natürlich auch mal wissen, was hat Hardy eigentlich mal gelernt?
Ich war bei der Lufthansa ja in München schon und habe dann irgendwann gedacht, also ja, das kann es ja jetzt nicht so alles gewesen sein und ich würde ja schon noch gern was studieren. Was würdest du denn gern studieren? Ich habe eigentlich immer so ein bisschen, bei mir war nicht so Karriere oder sowas im Vordergrund, sondern ich habe das gemacht, einfach worauf ich Bock hatte. Ne? Und dann ging es der Lufthansa mal wieder schlecht finanziell. Das geht ja immer so Berg und Tal, im Moment mehr Täler. Und dann wollten sie wieder alle Leute in Teilzeit haben oder dass sie kündigen. Und ich habe gesagt, wunderbar, ich biete euch an, ich gehe in Teilzeit, aber ihr müsst mir versprechen, dass ich jedes Wochenende bei euch arbeiten darf, weil ich brauche die Kohle. Und dann studiere ich. Ja, dann gehe ich in Teilzeit und ich will aber auch versichert haben, wenn ich Studium beendet habe, dass ich dann wieder in Vollzeit gehen kann. Ja, die waren erstmal froh, dass, ja, wunderbar, nur 2 Tage arbeiten die Woche, klasse, ja, machen wir. Also hatten sie schon mal eine Vollzeitstelle, jetzt ganz reduziert. Also ich habe wunderbar mein ganzes Studium mitfinanziert. Habe, weiß ich nicht, morgens um 4 Uhr am Check-in gesessen oder irgendwie sowas. Ja, und
hast du gemacht dafür?
Ich habe in der Tat, also ich habe erstmal eine Lehre gemacht als Industriekaufmann, auch bei einer Flugzeugfirma. Das war die Firma Dornier. Die gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Aber da habe ich Industriekaufmann gelernt und bin dann nach dem Abschluss der Lehre, habe ich mich bei Lufthansa beworben. Das war einfach im Fluggastdienst, heutige Check-in oder sowas, wo ich sagte, ich will unbedingt dahin. Ich wollte ursprünglich Pilot werden. Das hat aus gesundheitlichen Gründen damals schon nicht geklappt, weil ich mit 16 schon mal Krebs gehabt habe. Und da habe ich dann damals hieß das noch DLVLR, ich glaube jetzt heißt nur DLR. Also das war die Zulassungsstelle und die haben mir gesagt, keine Chance, kriege ich nicht. Da war ich erstmal super frustriert und deprimiert, weil das so mein großer Traum war. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt immerhin bei Dornier Luftfahrt als Industriekaufmann machst jetzt mal deine Lehre. Dann sind die ja pleite gegangen. Ich habe mich aber bei Lufthansa beworben, bin da genommen worden, auch erstmal eben an dieser. So, und dann bot sich eben die Möglichkeit nach kurzer Zeit, ich glaube, es waren 2 Jahre, war ich gerade dabei, und dachte mir, ja, so auf Dauer kann es das ja nicht gewesen sein hier. Ne? So Raucher oder nicht Raucher gab es ja damals noch, und, oh, Gang oder Fenster. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass ich mich auf Check-in beworben hatte. Ich saß da in diesem Schulungsraum und irgendwann habe da so die ganzen 3-Letter-Codes und sowas, Flughafenkürzel, alles lernen und 1000 Sachen. Und irgendwann hieß es ja, und wenn dann die Gäste vor euch stehen und die da, und ich so, wie Gäste vor mir stehen. Und ich sag zu meinem Nachbarn, Gäste, wie? Ich dachte, du sitzt am Check-in da. Ich so, was? Am Check-in sitze ich? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, aber gut, dann war ich ja da und dann saß ich da auch am Check-in. Und ich weiß, nach 3 Wochen schon, da saß ich am Check-in und fragte meinen Nachbarn am Check-in, sag mal, wie lange bist du schon dabei? Wie lange machst du das denn schon? 3 Jahre. Und ich so, oh, 3 Jahre. Ich bin ja erst 3 Wochen hier. Nee, also, aber ich habe es in der Tat auch über 2 Jahre gemacht, bis ich dann eben diese Gelegenheit bot. Es war ja auch dann irgendwo ganz witzig. Du hattest ein tolles Team, nette Leute und hast auch eine ganze Menge Spaß gehabt, konntest in der Welt rumfliegen. Hat ja auch damals noch, heute ist alles ein bisschen anders. Und und dann hat es die Möglichkeit gegeben, da eben in Teilzeit zu gehen. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt studiere ich Forstwirtschaft. Und alle, Forstwirtschaft, bist du bescheuert, musst du auf Volkswirtschaft vielleicht oder BWL oder sowas. Nee, das möchte ich studieren, das finde ich geil. Und wieder mein Vater, Jurist, der sagt, Junge, geil, das wollte ich auch mal studieren. Ne? Mach das mal. Ja, und das habe ich dann gemacht. Wie gesagt, in München war ich am Flughafen, erst in Riem noch und dann den Umzug damals zum neuen Flughafen München. Jetzt gibt es ja noch einen Satelliten und dann. So, und dann habe ich in Freising, war in Stefan, habe ich Forstwirtschaft studiert. Und in dem Studium war ich eben auch in Bolivien dann. War so ein Entwicklungshilfeprojekt, da habe ich mein Praxissemester gemacht. Ja, und nach dem Studium war das irre, das war schon ein bisschen krank, da konnte ich mich auf jede Stelle bewerben. Ne? Überall, wo Studium, ich hatte ein naturwissenschaftliches Studium, wunderbar, ich bin zwar Förster, ich konnte mich auf jede Stelle intern bewerben. Ne? Jede Stelle, die eigentlich Führungsposition, alles. Klar, du musstest natürlich intern dann noch durch diverse Verfahren, aber du durftest ja gar nicht darauf bewerben, weil du die Qualifikation nicht hattest, dich auf so eine Stelle bewerben zu können. Ne? Genau. Und mit dem, das war gerade wurscht, ob du Förster bist oder sonst was. Du konntest dich plötzlich auf sämtliche Referenten und sonst was Stellen auch bewerben. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann nach Frankfurt gegangen für 2 Jahre, glaube ich. Hab dann mal interne Kommunikation gemacht, also deutschlandweit für die Bodenmitarbeiter. Und dann ging es wieder zurück. Hab auch einen entsprechend guten Chef gehabt. Der war direkt unter dem Vorstand aufgehängt, der hatte mich zu sich geholt. Also ich bin ziemlich rumgehopst dann, der hat mich immer mitgezogen und ist dann wieder zurück nach München, musste dann Terminal 2 damals eröffnen, hat mich dann geholt und und dann ging es bei Lufthansa oder entsprechend bei der Swiss und so, bei den Tochtergesellschaften weiter, bis dann eben vor 2016 war das schon, ich ziemlich krank wurde. Und dann bin ich ausgestiegen. Nach 26 Jahren habe ich dann gesagt, so, ich bin raus. Ging auch nicht mehr. Der Arzt hat mich da sehr, hat sehr ernst mit mir gesprochen. Hat er häufiger schon gemacht. Aber da war es mir dann auch bewusst. Ja, ich habe 2 Stents gekriegt und so. Ich war wirklich, war schon alles sehr kritisch. Und weil ich eben auch noch ein bisschen was von meiner Mühle haben wollte, nicht nur immer die 6 Wochen Urlaub, die ich hier verbracht habe, oder in der Zeit hast du gerade mal Rasen gemäht, da konntest du schon wieder gehen. Ne? Ja. Insofern habe ich dann mich entschlossen, da komplett rauszugehen und den Sommer hier zu verbringen. Ne? Richtig. Also mit Fliegerei habe ich gar nichts mehr Hut. Für mich war damals ein Grund, oder der, nein, man muss schon sagen, der Hauptgrund war der Absturz von der Germanwings-Maschine.
Mhm. Ja.
Da war ich der Leiter in Düsseldorf. Ich habe dort also alles hautnah mitgekriegt und Krisenstab und Särge und Halter und Angehörige und das war meine Crew da an Bord, das waren meine Gäste da an Bord und da hat es dann noch ein Jahr gedauert, dann höre ich auch auf, dann, weil ich merke, das geht mir dann auch immer sehr, da bin ich dann raus. Nach der hat es bei mir dann mal Thema durch. Und aber vielleicht soll es so sein. Also hier bin ich total glücklich, ich vermisse Flughafen nicht, ich brauche den Flughafen nicht, ich meide den Flughafen. Ich will weder mit Fliegerei noch mit Flugzeugen noch so. Das war alles mein großer Traum. Ich habe mit Leidenschaft das 26 Jahre gemacht, aber ich bin da ganz raus. Ich habe da wirklich überhaupt nichts mehr mit am Hut. Gar nichts mehr. Und werde im Leben nicht mehr irgendwas in die Richtung machen.
Während es langsam dunkel wird hier an der alten Mühle, kommen wir drei noch ein bisschen ins Philosophieren.
Nicht hoffen auf die Rente irgendwann, die du, wer weiß, wenn du Glück hast, erreichst du sie und bist auch noch halbwegs mobil und fit. Aber weißt du es, jetzt in dem Moment, das ist es. Ne? Genau diese Sachen jetzt hier, heute, jetzt.
Und total schön.
Plötzlich kommt dir das nämlich zu sitzen irgendwo im Büro und da irgendwelche Akten sortieren. Oder, das kommt dir so witzlos vor, so sinnlos vor. Ne?
Ist tatsächlich die. Wir haben irgendwann so, ach Mensch, wann kommt ihr denn wieder? Ja, also wenn wir wiederkommen, wie wenn ihr wiederkommt? Also wenn wir wiederkommen, sind wir im Sommer 21 wieder da. Vielleicht kaufen wir uns so einfach eine Finca in Spanien und bleiben da. Was? Das war so mein Lieblingsspruch gewesen.
Ja, am Anfang ist so ein Spruch. Ja. Der sich dann immer mehr verfestigt. Und irgendwann hast du eine Mühle.
Ah, ja. Ich weiß, wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch machen.
So ist es. So ist es. Oh. Ich meine, nur ist das natürlich auch nochmal was anderes, wenn man jetzt noch Kinder hat und sonst was. Ich war alleine, na, und jetzt bin geschieden. Das heißt, ich habe auch keine Kinder. Ich habe nur Verantwortung für mich selbst. Ja. Da ist das dann so eine Entscheidung, die ja schon weitreichender ist, wenn du einen guten Job hast, gut verdienst und plötzlich sagst, oh, und jetzt musst du mal gucken, wie es weitergeht. Aber da wusste ich, ich muss nur für mich selbst ja die Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt noch Frau und Kind und sonst was gehabt hätte, weiß ich nicht, ob mir ist es so schon auch schwer gefallen. Wie gesagt, ich bereue nichts und das war letztendlich so wahrscheinlich das Beste für mich, was passieren konnte. Aber ja, wie gesagt, ich bin alleine, muss nur mich nur um meine Sachen, mich nur um meine Sachen kümmern und solange so wie es jetzt ist, geht, alles gut. Aber deswegen lieber noch, aber ihr seid ja ähnlich jetzt, so ein Jahr mal raus und sowas und nicht nur straight immer und Beruf und Karriere und sonst was. Das ist viel mehr wert. Viel mehr wert als alles andere. Ne? Und ich bin so happy, ich brauche nichts anderes.
Das glauben wir ihm sofort. Tja, war also alles eine glückliche Fügung und großer Zufall oder war es mehr?
Was ich dann vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß nicht mehr wann, ich habe ja mittlerweile alle meine Umzugskartons, auch von aus Deutschland, ich glaube selbst die Abi-Klausuren liegen irgendwo oben auf dem Dach in irgendeinem Karton. So, und da habe ich mal ausgemistet und dann kam mir von der Oma, die in Riga zur Schule gegangen ist, die aber nie Grund war, dass ich das hier überhaupt nach Riga gekommen bin, sondern das war eine ganz andere Geschichte. Die war auch schon 97 gestorben. Das fiel mir aber wieder ein. Und von dieser Oma kam mir ein Zettel in die Hand. Da hatte ich als Kind die Oma mal gebeten, mir so einen Stammbaum aufzumalen. Als Kind war das interessant. Oh, Uropa, wo kommt der her und so. Und diesen Zettel von der Oma habe ich wieder gefunden. Und da war der älteste Eintrag oder die älteste Urgroßmutter war irgendwann war es 1790, 1810, irgendwie sowas um den Dreh. Muss ich mal nachgucken. Geboren in Lievenhof. Und damals gab es kein Internet, konnte es nicht googeln. Ich habe das damals, diesen Zettel, ja, den hatte ich halt. Und dann ist er irgendwo in Karton gewandert, irgendwann mal. So, und jetzt habe ich dann direkt mal Google bemüht und gedacht, hey, Lievenhof, wo ist denn das in Deutschland? Da dachte ich mir, kennst du, nie gehört. Und da habe ich dann echt eine Gänsehaut gekriegt. Dieses Lievenhof ist das heutige Livani. Das ist von hier aus 12 Kilometer über die Dauger rüber. Das auf der anderen Seite der Dauger war, bis zur Dauger war, sind es von hier aus 12 Kilometer. Und das genau auf der anderen Seite, das ist das Livani, das heutige, das lettische. Da gibt es auch ein Glasmuseum und sowas, aber viel Glasbläserei und so eine Glasfabrik und sowas. So. Als diese Urgroßoma geboren wurde, da gab es die Mühle noch nicht mal. Aber allein das dachte ich mir, ja, also irgendwie hat's ja, ist es ja schon strange, ne? Schon ein bisschen spooky so. Ja? Wenn du denkst, hier fühlt sich so wohl, weiß eigentlich auch nicht so recht, warum. Und,
unfassbar. Ja, und apropos unfassbar, wir kennen alle sicherlich als Hausbesitzer in Deutschland aus der eigenen oder der erzählten Erfahrung von Freunden eine Menge Anekdoten zum Thema Bauen und Renovieren. Aber die Stories, von denen Hardy uns berichtet, sind diesbezüglich absolute Champions League.
Weil die Guten sind alle weg, die sind alle im Ausland. Ne, und wirklich, man muss wirklich so sagen, der Bodensatz ist hier. Ne? Die entweder keinen Bock haben zu arbeiten oder Alkoholiker oder sowas, die kriegst du hier. Aber ich kann nur sagen, letztes Jahr hat mir einer das Pissoir so hochgehängt, da kannst du Zähne drin putzen, ja. Nun konnte ich wieder rausmachen. Ich kam da hin, ich habe gesagt, Candice. Weißt du, ich habe mal zwei Stunden war ich nicht da und habe mich kontrolliert. Ne? Ich kam da hin und denke, was ist das denn? Da hängt doch nochmal der Spiegel. Habe ich gesagt, Candice, mach mir mal vor, wie du da reinpinkelst. Habe ich gesagt, ich schaff's nicht. Ich hatte noch zwei Arbeiter, die haben sich schon lachend weggedreht. Ja, und konntest natürlich, aber gerade frisch gefliest alles, ne? Alles fertig gemacht. Ne? Aber es hing halt so, das heißt, du konntest wieder alles aufmachen. Ne? Und dann sagte er mir tatsächlich, ja, ihr könnt ja ein Treppchen bauen. Ja, da musst du dir vorstellen, gerade schön gefliest, alles neu. Und dann will er Pissoir zu hoch, jetzt noch ein Treppchen bauen. Dann ist das Treppchen wahrscheinlich zu hoch und dann musst du Pissoir wieder höher hängen, bis du irgendwann an der Decke bist. Und solche Storys hast du hier nur. Nur, du wirst wahnsinnig. Echt. Ja. Da lachst du. Da lachst du, aber nur, wenn es nicht dein Haus ist. Du. Ja. Ich habe hier Storys. Da kann ich ein eigenes Buch drüber schreiben, allein über die Geschichten.
Doch damit nicht genug.
Dann habe ich im letzten Jahr eben gesagt, in diesem Jahr machen wir nichts mehr. Das bleibt so, wie es ist. Und vielen Dank, auf Wiedersehen. So, und in diesem Jahr hatte ich einen Handwerker, der ist wirklich sehr gut und der sollte das dann korrigieren. Er war da am Werkeln. Wir sind wie fast jeden Tag, Lene und ich, zum Baumarkt gefahren. Wir waren im Baumarkt, um Schrauben und was weiß ich nicht alles zu kaufen und einen Bohrer und 1000 Kleinteile. Da klingelt das Telefon. Juris war dran, er hat es bis war kaputt gemacht. Okay, alles klar, kauf mal neues. Wir sind ja schon im Baumarkt, kauf mal neues. Hatten sie auch das Gleiche noch da. Sind wir wieder zurückgefahren. 2 Stunden später, der nächste Baumarkt ist 35 Kilometer One-Way. Ne? Das ist hier ein Jekapilz, also das ist nicht einfach mal hier um die Ecke. Da bist du einen Tag unterwegs. Dann kamen wir zurück, packen das Ding aus. Er guckt sich das an, sagt, das ist auch kaputt. Da war wirklich hinten an der Aufhängung die Keramik ausgebrochen. Weißt du, stehst du hier, bist am Nachmittag praktisch an dem Punkt, wo du morgens warst. Nee, einen Schritt zurück, weil du hattest ein kaputtes Pissoir jetzt. Am Morgen hattest du ja noch ein heiles. Ja. So, da habe ich gesagt, Lene, wir drehen gleich wieder um, wir tauschen das um. So, wir direkt wieder ins Auto rein. Du hast dann irgendwann auch eine Krawatte schon, denkst um. So, und dann sind wir also schnurstracks wieder zu dem Baumarkt. Es gibt 2 Baumärkte, muss man sagen. Der, wo wir hinfahren wollten zum Umtauschen, der ist etwas näher. Beziehungsweise, die sind in unterschiedlichen Stadtteilen. Man muss es so sagen, näher. So, und da habe ich gesagt, ja, ruf erst mal an, ob die das überhaupt noch mal da haben, weil einen Gutschein abholen können wir auch ein andermal, sonst fahren wir direkt zu dem anderen Baumarkt hin. So, und Lene ruft an. Ja, haben sie da. Alles klar. okay, dann haben wir gesagt, kommen wir direkt zu euch. Fahren wir hin, sagen, ja, ja, das ist kaputt, alles klar. Ja, das haben wir nochmal da, ist aber auch kaputt. Dann fängt man langsam an, ja. Also die hatten dasselbe wirklich nochmal da und es war genau der gleiche Fehler auch. Es war in der Aufhängung abgebaut, ob wir das nicht doch haben wollen. Aber ich dachte, ich komme ja nicht hier hin und bringe Kaputtes hier hin, um dann Kaputtes wieder mitzunehmen. Habe ich gesagt, nein, ich möchte es nicht haben. Habe ich gesagt, ob sie ein anderes noch haben. Ja, aber nur eins, das hat 40 Euro gekostet, eins für 168 oder was. Sage ich, nein, das nehme ich nicht, ist auch anders von der Montage und allem. Okay, also mussten wir doch zu dem anderen Baumarkt fahren. Aber erstmal ja uns das erstatten lassen. Wir hatten den Kaufbeleg dabei, hatten irgendwie 50 Teile eingekauft, unter anderem dieses Pissoir. Jetzt musste die arme Frau an der Kasse, wir haben die Kasse 40 Minuten blockiert, ne? Die musste jeden Artikel, jede Artikelnummer manuell nochmal eingeben, vom ganzen Kassenbon praktisch und annullieren und dann das Gleiche nochmal eingeben ohne Pissoir. Das heißt, die war 40 Minuten immer, okay, hier die Schraube sowieso 7135372 13. So, so, und da, so ging das jedes Schräubchen, ja, 40 Minuten lang. Da fühlt sich dann die zweite Kasse bemüßigt, die Verkäuferin zu sagen, also wenn Sie in Zukunft wissen, dass Sie eine Sache umtauschen, lassen Sie die doch separat bongen. Ja, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank, habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, aber ich wusste ja nicht, dass ich es umtausche, weil es war ja kaputt. Ne? Ich fahre ja nicht umsonst gerne zum dritten Mal hier
wenn
hin.
Sie wissen, dass eine Sache kaputt ist, genau. Verkaufen Sie gerade
so. Jetzt. Ja, ja, aber in die Richtung geht's jetzt, pass auf. In dem Moment gucke ich rüber und sehe, wie der Verkäufer von der Sanitärabteilung dieses kaputte Pissoir wieder in den Schrank räumt.
Nein!
So, ins Regal rein. Ne? Und dann sage ich der Verkäuferin, nur um Ihnen die Arbeit zu erleichtern in Zukunft, habe ich gesagt, sagen Sie vielleicht Ihrem Kollegen, dass er dieses Pissoir da nicht mehr reintut. Das ist ja kaputt. Sonst kommt der Nächste, hat vielleicht 100 Einzelteile gekauft, dann müssen Sie das Gleiche wieder machen. Ne? Naja, aber das ist der Fachmann von der Sanitärabteilung, der weiß, was er tut. Aha. Okay, also ich weiß nicht, wie oft dieses Pissoir mittlerweile Lettland rumgegangen ist, aber diese Story, du bist den ganzen, so und am Abend stand ich zu Hause, hatte ungefähr 150 Kilometer mehr auf dem Tacho, die Nerven waren sehr angespannt und ich war da, wo ich am Morgen war. Ich hatte wieder ein Pissoir, was intakt war, aber noch nicht hing.
Ich hätte so ein Worst-of-Buch schreiben.
Ja, das war das... Vielleicht einfach nur so stichpunktartig, damit man es nicht vergisst, aber nee, vergisst man nicht. Das war zu schmerzhaft alles. Das war schon zu schmerzhaft. Tja, morgen zeige ich euch mal die Mühle hier und erkläre euch mal, wie das funktioniert hat.
So starten wir dann voller Neugier am kommenden Tag mit Hardy die Besichtigung der Mühle auf der Rückseite mit Blick auf den See.
Hier, dieser Kanal, den man hier jetzt sieht, die Bretter drauf sind, die Verlängerung hier von der Terrasse eigentlich, das war der ursprüngliche Kanal, wo das Wasser durchgeflossen ist. Da unten drin war eine Turbine. Die Mühle hat nie ein Wasserrad gehabt. Dafür ist, weiß ich nicht, das Gefälle auch zu wenig und gut, da könnte man noch ein unterschlächtiges oder sowas, aber es war es nicht. Es war immer, ging es über einen Generator, ne, und wurde Strom erzeugt und damit, also viel Strom, da kriegst du vielleicht 3-4 kW raus, aber es hat gereicht, um den alten Teil der Mühle zu bedienen. Und das war eine der größten Mühlen, bekanntesten Mühlen hier im ganzen Umkreis. Und ich habe innen drin ein Kalenderblatt, nur eine Kopie davon, von 1936, total lustig. Das hatte die Telefonnummer 5 hier. Also die Mühle, das ist das Dirnauers, Telefonnummer 5. Okay. Und da steht auf dem Kalenderblatt, also es war wirklich fürs ganze Jahr so ein Kalender, den man verschenkt hat, Kunden gegeben hat. Und da steht drauf, dass du kostenlos deinen Radioakku und deine Autobatterie aufladen konntest hier. Ne, mit dem Strom. Ich meine, das müssen schon Leute gewesen sein, die wahrscheinlich etwas mehr Geld hatten. Und ja, modernes Marketing. Ne? Ja. Gut, und dann von hier aus, wir gucken uns später an, wo das Wasser hergeflossen ist, weil ich hatte im Keller 1,5 Meter Wasser stehen, als ich die gekauft hat. Ich konnte mir aber nicht erklären, woher es kam, weil den Kanal hat man nicht gesehen. Der war zugewachsen, da war auch Gras drüber und einfach zugeschüttet.
Und den habe ich erst später wirklich, habe ich die Mauern dann auch entdeckt und habe den freigelegt und dann auch sichtbar gemacht und ein bisschen stabilisiert mit Beton und die Bretter drauf und so weiter. Also ich hatte nur im Keller das Wasser stehen und konnte mir nicht so recht erklären, wie kam es rein, aber vor allen Dingen, wie kriege ich es raus? Und jetzt gehen wir aber hier erstmal in den alten Teil der Mühle rein, da wo die Mühlsteine sind. So, hier hinten hat es zwei Mühlsteine gehabt und die wurden angetrieben über diese Transmission hier. Da hinten habe ich jetzt im letzten Jahr neue Transmissionsriemen drauf gemacht. Oder einen erstmal, das ist der hier, der helle. Den habe ich in Deutschland bestellt bei einer Firma extra, weil das war nicht so einfach, da noch eine Firma zu finden, die sowas produziert, ne? Die sowas herstellt. Dann habe ich den Durchmesser von den Rädern und alles Mögliche durchgegeben. Die haben mir den entsprechenden dann ausgesucht, produziert und hier hingeschickt. Die sind richtig schwer. Und mit dem ist es uns dann tatsächlich gelungen, dass wir, die ganzen Lager sind noch gut geschmiert. Das ist unglaublich, ne, über die Jahrzehnte. Und jetzt halt mit Muskelkraft, früher über den Strom. Wenn wir hier dran ziehen und unten einer entsprechend diesen Transmissionsriemen auf ein anderes Rad rüberleitet, dann dreht sich hier der große Mühlstein, der Läuferstein. Das kriegen wir hin. Hier über die Schraube, da wird der Mahlgrad bestimmt. Da trennst du die, also die funktioniert auch. Da haben wir eben die beiden Steine voneinander abgehoben, dass da möglichst viel Platz ist und möglichst wenig Reibungswiderstand in dem Fall, wenn wir es mit der Hand antreiben. Und dann läuft dieser Stein wieder. Hier rüber, da oben ist natürlich jetzt zu, damit keiner reinfällt, aber hier rüber wurde das Signal gegeben nach oben, Nachschub, ne? Dann wurde da oben reingeschmissen. Und hier rüber, der Mühlstein, der hat ja so Einkerbungen hier. Und darüber lief dieses Rad hier immer und wackelte so. So wird hier nachgeliefert praktisch. Das wird hier reingerüttelt. In die Mitte und dann über den Mahlprozess kam es eben entsprechend da unten. Kommen wir gleich in den Keller, läuft es über so einen Schacht. Und da unten war dann eben der entsprechende Sack. Und darüber wurde das, da kam dann das Mehl raus. Also die Holzteile sind wirklich gut erhalten. Was sie geklaut haben und zerstört haben, das sind ganze Metallteile. Ne? Das haben sie abgeschlagen, kaputt gemacht. Hier nebenan haben wir die Walzenstühle. Ach, das sind übrigens die kleinen Mühlsteine da in der Ecke, die hier so jeder Haushalt hatte. Ne? Jeder Bauernhof, der da so ein bisschen selbst das Mehl gemahlen hat. Und das sind die alten Transmissionsriemen, die da oben noch liegen. Da wäre schon mein Traum irgendwann, dass ich hier drin wieder, also dass sich da drin was dreht und ich das hier verlängern kann, einfach um Besuchern zu zeigen oder auch Kindern, Schulklassen, also sagen, hier, das Wasser lief und dann irgendwie auf den Schalter drücken das, oder einen Schieber aufmachen, das Wasser läuft und dass sich dann der Mühlstein dreht und hier irgendwas, irgendeine Transmission, damit man das Ganze erlebbar macht ein bisschen. Ne? Hier ist so meine Werkstatt oder da schraube ich mal, wenn ich Zeit habe, ein bisschen rum. Das sind alles Fundstücke, die ich ausgegraben habe. Allein hier dieser, der hat schon, heb mal, das ist nur eine Hälfte, ist abgebrochen. Ne?
Ziefstahl, ne?
Da Schraubenschlüsselgröße.
Oh Gott.
Größe 96.
Da brauchst du kein Fitnessstudio mehr. Wenn du, nee. wenn du da drei Schrauben angezogen hast, da hast du hier irgendwie so. Ja. Ja, oder hier ein altes Bajonett, ne, aus dem Ersten Weltkrieg, habe ich hier ausgebuddelt. Weil gegraben habe ich ja genug hier.
Ja.
Und irgendwann war ganz lustig, weil mein Vater war häufig hier und man hat uns beide eben nur mit Schaufeln gesehen. Wir waren nur mit Schaufeln bewaffnet immer hier und am Graben, am Buddeln. Und irgendwann hat mir einer erzählt, dass die Nachbarn hier, die alle super nett sind, ne? Die dann schon sagten, da kommen die Maulwürfe wieder. Ne? Weil wir immer total nett. Naja gut, da brauchen wir in die Ecke jetzt nicht weiter. Ja, weil wir eben immer nur mit Schaufeln bewaffnet waren und hier am Graben freilegen, Schutt raus, schaufeln.
Pferdegeschirr.
So, und das hier ist der Aufzug. Ich weiß nicht, wie das in der Fachsprache der Müller heißt. Da wurde also über die einzelnen Etagen das Korn transportieren. Ne? Das findest du hier überall. Hier ist jetzt eins von diesen Sieb, oder eine Siebanlage. Und das ist auch so das klassische Geräusch, glaube ich, was man von der Mühle kennt. Wenn das in Bewegung ist, wenn man das hier dieses... Und dann ging das hier in die einzelnen Schächte oder Kammern rein und ja, diese Maschinen sind soweit schon noch erhalten. Und das war natürlich, es war auch offen, dass dieser Vorbau von der Mühle, da wurden die, die Säcke mit Korn hochgezogen. Da oben ist der, der Flaschenzug und dann ging das hier hoch. Und die Geschichte sagt, dass hier mal einer erschlagen worden ist von so einem Sack. Also der hat wohl drunter gestanden und dann ist so ein Sack runtergekommen. Und deswegen gibt es ein Schild, das ist glaube ich unten dran, Lebensgefahr nicht aufhalten hier, weil da doch mal was Schweres runterkommen kann. Ich meine, wenn du so einen Sack am Kopf kriegst aus der Höhe, dann brauchst du schon einen starken Nacken, um das abzufangen. Ja, also da ging das dann hoch, ging praktisch hier rein. Und die Kraftübertragung erfolgte über diesen Transmissionsriemen auch. Und um den zu spannen oder um das zu dosieren, wann soll der laufen, wann nicht, musste man hier ziehen. Und dann hat man da den Riemen gespannt. Ja, und dann setzte sich hier drin eine Spindel in Bewegung und hat das vortransportiert.
Ja. Was die hier ein Equipment haben. Ja. Wahnsinn.
Und hier steht sogar noch, es gibt nur zwei Stellen, am anderen wurde es überall abgekratzt, geklaut, sonst was. Da oben siehst du noch den Markennamen, ja, oder den Firmennamen von der Firma Waldisbühl Riga. Ich habe das auch mal gegoogelt, findest du nichts mehr drüber. Ja, von dieser Firma, die Maschinen hergestellt hat. Hier hinten gibt es auch noch ein Typenschild, da braucht man das aus Metall sogar. Hier, das haben sie wohl nicht gefunden. Sagt das Gleiche. Ich habe jetzt nur keine Lampe, um das zu zeigen, da unten. Das ist auch eine von diesen Anlagen hier. So, das ist jetzt die zweite Etage.
Und hier hattest du aber gesagt, hier war das Dach so einigermaßen in Ordnung.
Ja, man sieht natürlich, es ist nicht mehr schön und nicht ganz modern. Aber da haben wir zwei, drei Platten neu über die Löcher drüber gemacht. Also alte Platten über die Löcher drüber. Und das ist so seit 15 Jahren, seitdem ich hier bin. Es regnet nicht rein, es ist... Dicht ist die Hauptsache. Also ich habe hier andere Stellen gehabt, die hatten dringender Bedarf, dass ich mich denen zuwende, damit nichts zusammenfällt oder einstürzt. Ne? Hier unten kommt die Ferienwohnung hin. Das ist genau das äußere Ende. Da unten kommt die Ferienwohnung hin. Und das ist die Mauer, die man von außen sieht, die sie gerade abtragen.
Warum wird die abgetragen?
Weil man sieht, das Dach hatte mal... Das war mal flacher. So, und dann haben die das wahrscheinlich in der russischen Zeit einfach aufgemauert. Aber die Wand ist total instabil. Es gibt keine Verbindung von den aufgemauerten Steinen zu dem alten Mauerwerk. Dann nehme ich einen Ziegel raus oder einen Stein, dann rutscht der ganze Rest nach. Die Wand ist schief, die ist total kaputt. Ich habe einen Statiker gefragt, der hat gesagt, Haus weg. Denn was wir jetzt machen, ist hier so ein Ringanker drum. Hier haben wir es schon überall gemacht. Die Balken sind auch neu. Die haben wir rein. Jetzt so ein Beton mit Kranz drum. Einmal komplett im Viereck, der die ganzen Wände stabilisiert, zusammenhält. Da ist eine Bewehrung drin aus Stahl. Und das mache ich dann da auch. Deswegen hier schon fertig. Da hinten sieht man das Stahl rausgucken. Das geht dann einmal rum, geschlossen. Wird da auch betoniert. Und dann mache ich die Seite, genau wie den Rest der Fassade, ziehe ich einmal mit Holz rum. Ne, dann ist das... durchgängig Holz. Das war schon fast fertig. Dann haben wir festgestellt, dass die ganzen Balken durch waren und der Wurm drin und alles ekelhaft, Mäuse, Kot und was weiß ich. Alles war nur noch rausreißen, neu machen. Und jetzt einmal richtig. Nee, da sind die Fledermäuse hinter der Fassade. Ja, die kommen abends immer raus. Da ist hier richtig Alarm. Hier geht es aber noch eine Etage höher. da sind diese großen Rüttelsiebe. Da können wir jetzt nicht hochgehen, weil das schon, das ist, da fällt einem jetzt nichts auf den Kopf, aber einige Bretter sind halt nicht so besonders stabil. Und,
aber was das auch für eine Höhe hat, ne? Wahnsinn!
Ja, und vor allem, man sieht hier durch noch, da oben ist, wie sagt man das, so eine...
Ach, wie so eine Glocke.
Nee, das ist so ein Lager, weil die ganzen Siebe, die gingen ja hin und her.
Ja.
Und das hat sich, da war unheimlich Alarm in der Bude, wenn das vibriert hat und die ganzen Siebe gerüttelt haben. Ich meine, was hier ein Lärm war, auch ein Lärm und eine Vibration in der ganzen Bude. Das war schon das Kleine. Und stell dir vor, jetzt hier alle Maschinen und die Bänder, die liefen über die einzelnen Etagen, die großen Transmissionen liefen. Hier drin und eine Vibration, das ist schon irre. Naja, das fiel dann eben entsprechend so Spreu vom Weizen trennen. Da, und dann lief das hier über die einzelnen Schächte eben zu den, hier sind ja verschiedene Produkte hergestellt worden. Ne? Und je nachdem, was man eben gerade herstellen wollte, hat man dann einen Schieber gezogen und dann wurde eine Röhre frei und dann lief das entweder zu den Walzenstühlen oder da hinten hin, zum anderen Gerät. Ne? Hier. Also, hochinteressant, ne?
Also hochintelligent auch einfach für die damalige Zeit, ne? Also
ja, da musste ich schon auskennen hier. Das waren wirklich Spezialisten. Ja. Der Oswald, den können wir morgen fragen, der kommt ja morgen wieder, der alte Herr. Der kennt das noch als Kind. So, und der kann auch noch zu den einzelnen Sachen wesentlich mehr erzählen als ich. Das muss ich selbst mal aufnehmen, wenn der hier so durchgeht. Ich verstehe ihn ja nicht. Aber der kann auch, der weiß genau, durch welches Rohr was gefallen ist und sowas. Der ist wirklich, aber halt auf Lettisch alles. Wenn du den Boden hier anschaust, die Bretter, wie viele tausend Leute da, also oder Schritte da drüber gegangen sind, wenn du diese Astlöcher und diese, das siehst, der ist so richtig abgelatscht, der Boden, ne? Die alten Dielen, das ist schon... Und es wäre so schade gewesen, wenn das in irgendeiner Form komplett... Du, ich sag noch 2-3 Jahre länger, dann wäre das wirklich weg gewesen. Dann wäre das weggefault, weggerottet, dann hättest du es nur wegschieben können. Das war jetzt schon hart an der Grenze. Und wahrscheinlich auch nur, weil ich mich nicht auskannte und gesagt habe, oh, das wird doch schon irgendwie gehen. Ne? Das, ja, machen wir ein Dach drauf. So. Also ich weiß nicht, ob ein Statiker nicht von vornherein gesagt hätte, oh, lass das mal lieber. Wie gesagt, ich habe einen Statiker als Freund, den habe ich dann mal Jahre später hab gesagt, sag mal, Michael, hier, da, das sieht mir so ungesund aus. Kann da was passieren? Soll ich da das und das machen? Da hat der mir nur gesagt, und der Spruch hat mich dann so geleitet, der hat gesagt, Hadi, alles, was du machst, es kann nur besser werden. Ne? Es kann nur stabiler und besser werden. Insofern, mach einfach. Ja, und das habe ich auch gemacht. Und es hat funktioniert.
Offensichtlich. Und dann bekommen wir von Hadi noch einen Einblick auf den Dachboden der alten Mühle.
Ja, hier übernachten die oft dann, wenn die einfach nach einer Feier sagen, oh, hier 3-4 Stunden will ich noch ablegen. Du, hier oben haben schon 22 Leute gepennt. Ja. Und jetzt da oben mit der Toilette ist das schon auch nochmal eine Erleichterung. Du, da lagen die mit Luftmatratzen oder hier, wir kriegen mit richtigen Matratzen und Betten 15 Leute hier rein. Ja, die pennen dann hier, ne?
Ich mach die Kugel aufgeteilt gerade.
Ja, die ist von meinen Schweizer Kollegen. Da war Opa der Swiss gearbeitet und die haben sie mir mitgebracht. Ja, so sag ich immer dann. So die letzte Runde, ne? Ja. Oder eben aufstehen, morgen. Ja, das ist schon ein Gerät. Ja, da schlafe ich im Moment.
Der Schloss her.
Und was hier so rauscht, das ist die Schleuse unten. Ja, die ist direkt da vorne. Aber du hast die ganze Zeit so das Wasserrauschen.
Hammer. Ja. Das ist die Größe auch einfach ist, ne? Ja. Wahnsinn.
Du musst dir vorstellen, deswegen, man vertut sich auch allein vom Material, wenn du hier renovierst. Ja. Ne? Du streichst und bist pleite. Ja, allein von der Größe. Deswegen, das geht echt nur in kleinen Schritten.
Also allein, wenn du hier im Boden und sowas dann machst. Ne?
Ja. Das war hier unten dieses eine Foto. Hier stand ich und guckte so in den Dachstuhl rein, also der nicht mehr da war. Das ist unten das eine Foto. Da stand ich hier und guckte so ins... In die Bäume und den Himmel. So, gehen wir hier einmal links runter.
Im Anschluss wandern wir zusammen mit unseren Jungs und unserem Hund Elmo um die Mühle herum zur Vorderseite. Denn da gibt es auch noch eine Menge zu sehen.
Ich habe auch schon überlegt, ich war ja da in München und am Flughafen München gibt es ja auch ein Airbräu, heißt das. Die brauen wirklich ihr eigenes Bier da am Flughafen. Ich glaube, es ist weltweit die einzige am Flughafen direkt. Und da hatten wir auch schon mal so eine Idee. Wir haben gesagt, ey, das wäre schon cool hier. Freising, Wein, Stefan sind auch die Brauer, da habe ich auch studiert. Wir Förster und die Brauer, das waren immer so die Exoten, ja. Sonst waren da die Mädels vom Garten- und Landschaftsbau und sowas. Wir waren auch doch eher die Gröberen. Ja, und die Brauer noch schlimmer als die Förster. Und da habe ich mir nur gedacht, ey, das wäre natürlich auch was hier. Aber Ideen tausend, ne? Ich auch Brot backen, selbst Mühe. Ah.
Oder Whisky oder Gin.
Ach, du kannst hier. Erstmal muss ich die Mauer hier neu machen. Danach
gibt es genug, genau.
Genau, Ideen gibt es unendlich.
Danach kommt der Whisky.
Ja. So, und jetzt.
So. Hier das Pflaster. Das habe ich auch erst vor 3 Jahren freigelegt. Und zwar war hier auch ganz normale Wiese und ich wollte einen Obstbaum pflanzen. Dachte auch hier so vor der Mühle, ein Obstbaum, nicht schlecht. Mist, ein Stein. Dann machst du daneben. Wieder ein Stein. Ja, dann dachte ich, die sehen auch alle so glatt aus, die Steine von oben, so schön. Und dann habe ich das hier freigelegt. Und dabei, und so entdeckst du hier immer wieder was Neues, hier siehst du die Gleise. Ne? So, hier eine Schmalspurbahn. Hier siehst du sogar noch das alte Holz drin. Die Schwellen. Und hier lief das her. Und als ich das einem Camper gezeigt habe, ich möchte das jetzt wieder nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen, ein paar Meter restaurieren. Denn ich habe das einem Camper gezeigt. Absoluter Freak, was Eisenbahnen anging. Und der direkt, oh, dann hat der gegoogelt, geht ja heute alles. Und hat mir rausgefunden, er war dann 3 oder 4 Tage beschäftigt hier. Seine Frau war glücklich, er aber auch. Er war nämlich nur in seinem Element drin. Und der war so cool, ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, aber der hat mir sogar aus dem Internet, hat er mir einen Fahrplan rausgezogen. Und zwar war das hier so, so ein Seitengleis von einer Schmalspurbahn, die deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg gebaut hatten. Und das war hier ein Netz, das hat die einzelnen kleinen Dörfer miteinander verbunden. In Sassau war eben auch eine Haltestelle und von da aus gab es den Zubringer für das Brennmaterial. Und jetzt kommt nämlich der hohe Schornstein ins Spiel. Da, wo jetzt die Sonnenblume steht und die gelben Blumen, da war ein großer Heizkessel. Ja, und zur Befeuerung, da wurde dann ähnlich wie bei uns bei den Dampfmaschinen, die wir von Kindern noch kennen, darüber wurde dann die Energie gewonnen. Und dafür haben sie dann auch den hohen Schornstein gebraucht. Ne? Das kam also später, als die Wasserkraft nicht mehr ausgereicht hat, war das so die nächste Entwicklungsstufe. Und ganz am Ende wurde das dann abgelöst über einen Dieselgenerator, der so richtig Schmutz gemacht hat. Ne? Dem Gast habe ich dann gesagt, ja du, ich habe im Keller, da war der Keller noch anders als heute, nämlich komplett dunkel, feucht und du kannst gar nicht durchgehen. Sagte, ich habe in einer Ecke, da habe ich so alles, was an Metall ist, da hingestellt und hingeschmissen. Und sag ich, da sind auch so Teeträger, glaube ich, dass sie, aber können auch Schienen gewesen sein. Und der direkt, ah, oh, müssen wir hin. Und dann mit Taschenlampe da rein. Und sagt, ja, das sind Schienen, das sind Schienen, das sind die von der Schmalspurbahn und so. Da muss irgendwo ein Stempel sein. Da fing er an, da dran zu rubbeln. Und dann an einer Stelle, und da war wirklich so ein Gussstempel, GHH, Nummer, weiß ich nicht, 8 oder was. Und gute Hoffnungshütte. Also das fand ich das schon. Und deswegen, die habe ich noch, die habe ich da drin stehen. Da werde ich hier so ein paar Meter werde ich nachbauen. Die Eichenbalken noch dazwischen, die Schwellen, und dann kommen die da drauf. Und dann fehlt mir nur noch so eine alte Lore oder so. Die habe ich leider nicht. Und die ist auch extrem schwer zu kriegen. Also wenn ich da...
Das, was du hier noch in deinem Garten ausgräbst.
Da muss ich nur noch ein bisschen graben. Dann finde ich die schon, ja.
Spätestens wenn du Dino-Knochen...
Die Brücke hier, das war alles nicht da. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Kanal. Also vorne habe ich ja gefunden, Kanal... ging mal rein. Jetzt konnte ich mir auch erklären, warum das Wasser so hoch im Keller stand. Denn hier kam es ja nicht mehr raus. Das war zugeschüttet. Die hatten also beide Seiten zugeschüttet, den Kanal, irgendwann mal. Und ja, ein bisschen sickert halt immer noch nach. Und das stand dann im Keller, 1,5 Meter. Und alles war da im Sumpf drin. So, und erst als ich dann einen Bagger habe kommen lassen, dann habe ich nämlich gesagt, so, da kam es rein, jetzt... Hier stand ein großer Baum, den weg, eine Weide, gesagt, anfangen zu baggern. Da muss ein Rohr kommen, das muss unter der Straße durchgeflossen sein. Ne? So, und dann war hier wieder großer Alarm. Oh, wenn du da baggerst, dann kippt der Schornstein um und all sowas. Ich habe gesagt, nix, das muss ja hier lang geflossen sein, ne? Baggern. Ja, und dann haben sie gebaggert und dann irgendwann so in 3 Meter Tiefe kam in der Tat dieses Rohr. Erst kam ein kleineres Rohr, schon dann 1 Meter. Und dann, ja, das ist es, das ist es. Ich so, das kann es nicht sein. Von der Menge nicht, vom Durchfluss, aber Wasser fließt auch nicht berghoch. Ja, ich meine, das Rohr war hier in dieser Höhe und das Wasser stand da unten. Das, wie soll das funktionieren? Da hatten sie irgendeine andere Wasserableitung, weiß ich nicht, von der Dachrinne vielleicht. Aber das war nicht das Rohr, was ich gesucht habe. Und dann haben wir das irgendwann in 3 Meter Tiefe gefunden. Ging dann auf der anderen Seite weiter. Dann habe ich gesagt, so, wenn es hier unter der Straße durchging, dann muss er auf der anderen Seite auch rausgekommen sein. Ne? Da war aber auch alles zu. Da haben wir auch gebaggert. Und da mussten wir entsprechend wegen dem Gefälle halt noch tiefer baggern. Irgendwann fängst du dann auch an zu zweifeln. Denkst du, muss das wirklich da rauskommen? Ja, muss da rauskommen, klar, wenn es da reingeht. Ja, und dann haben wir es auch gefunden. Haben den ganzen Kanal auf der anderen Seite freigelegt. Und dann ist das Wasser auch alles abgeflossen. Ne? Ja, das siehst du da. Also da, wo der Baum jetzt steht, wenn du da an der Straße stehst und runterguckst, dann siehst du den Kanal hinten. Fließt das dann wieder in den Fluss rein oder Bach. Eben waren wir hier oben, wo der neue Transmissionsriemen ist und wo der Mühlstein ist. Und hier oben drauf ist der Mühlstein, der sich noch dreht. Das heißt, dieses Teil dreht sich dann auch. Hier oben drauf ist der Mühlstein. Und da, wo ich vorhin geklopft habe, dass oben nachkommt, das Korn zum Mahlen, das Mehl praktisch, das Endprodukt, kam dann hier oben, da ist der Mühlstein drauf, kam dann hier runter und an den Haken hier hing dann entsprechend der Sack dran und dann, ja, wenn der Sack voll war, ging es ab. Das kam hier runter. Und hier kam das runtergeflossen, das stand bis da, wo er jetzt steht, bis dahin stand das Wasser. Und das geht da hier nochmal, ich habe das alles ausbetoniert, ausgegraben, den ganzen Schutt raus, unten Beton, rein, damit das Wasser da auch wieder fließen kann. Auch hier ist überall ausgegraben. Wir haben da Tonnen Schutt rausgeschaufelt. Tonnen. Was hier interessant ist, die hatten schon drauf damals, hier von den Zahnrädern. Das sind da nur wirklich Riesentrümmer. Aber das hier ist aus Holz. Das ist aus Holz und macht auch Sinn, weil diese einzelnen Zähne, die kannst du ganz leicht austauschen. Und das nutzt praktisch nie ab. Wenn, dann nutzt nur das ab und daraus kannst du, da schnitzt du halt wieder einen neuen Zahn. Also die waren schon clever.
Ja, und das ist jetzt 1887.
Ah. Das ist nur Keller. Den haben wir halt auch alles rausgegraben. Ich habe dann hier diese, das sind die dicken Fundamentsteine, das sind wirklich solche Steine. Und diese Findlinge. Die wollte ich nicht im
Beton. Willst du auch so diesen hier?
Den auch, den. Da guckt ja nur ein bisschen von raus. Ne? Und die wollte ich aber nicht im Beton versinken lassen später, sondern ich habe den Arbeitern gesagt, die Steine bitte 5 cm anheben, damit die noch aus dem Beton rausgucken und dann später ein bisschen schleifen, damit sie glatt sind und keiner stolpert, weil ich die gern sichtbar haben wollte hier im Beton. Ne? Ich habe ein Foto, das sagt eigentlich alles, der Arbeiter, der da drauf. Der denkt wahrscheinlich gerade, der ist doch irre, der Typ. Ne? So, und dann haben sie hier mit riesen Metallstangen und dann unten drunter Sand geschoben, das Rohr, damit man hier entsprechende Beton, ja, sonst wären sie weg. Man hätte hier nur eine Betonfläche und, ja, aber ich wollte ja zeigen, hier, da drauf, auf solchen Steinen liegt das Ganze. Ne?
So viel Liebe zum Detail. Und das nicht nur innen, sondern auch außen.
Das ist auch ganz interessant. Ich wollte, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Fensterläden wollte ich haben bei der Mühle, weil ich dachte, ja, wenn du im Winter nicht da bist, neue Fenster, dann machst du die zu, schützt die Fenster auch ein bisschen. Und dann hieß es erstmal hier, oh, Fensterläden hier, das ist überhaupt nicht, das weiß ich nicht, das kennen sie hier gar nicht und das passt hier gar nicht hin. Und dann habe ich gedacht, das ist so meine Mühle, ne? Ich will da Fensterläden, also mache ich welche hin. So, und dann waren sie da und dann plötzlich, oh, das sieht ja schon geil aus, ne? Das sieht ja super aus, Fensterläden. Und dann kam die Idee auf, oben von da oben Ruhme, das ist so ein Kunsthandwerkszentrum. Die sagten dann, Mensch, in Litauen, da ist das sehr populär mit solchen bemalten Fensterläden. Da gibt es auch ein Schloss und so, und soll ich mir doch mal angucken. Und sie hätten Künstler aus Litauen, ob ich einverstanden wäre, dass die die Fensterläden bemalen. Dann habe ich erst nicht so recht verstanden, ja, was soll denn da drauf und so. Ja, und letztendlich ist dann so gewesen, das war im letzten Jahr war das erst, waren die hier, jeder Künstler hat den Auftrag bekommen, zwei Fensterläden, das heißt also ein Fenster oder in einem Fenster, eine Geschichte, also Mythen, Legenden, Sagen, um den Park und den Baron hier wiederzugeben. Der hat dann eine Story bekommen und die musste er da bildlich auf zwei Fensterläden wiedergeben. So, und es handelt sich immer um den Baron, um irgendwas, was der erlebt hat. Da ist jetzt hier auf der Straße nicht so das schönste Bild. Da ist nämlich eine Mumie drauf und darüber ein Rabe, wo so Zuckerwürfel runterfallen. Das ist eben der Baron damals, der auch hier im Park immer unterwegs war. Und der war zuckerkrank, hat aber trotzdem immer gerne Zucker zu sich genommen. Und da hinten gibt es auch so einen Zuckerhügel, wo er mit seinen Mätressen der Sage nach immer einen Tee mit Zucker und so getrunken hat. Der ist dann irgendwann gestorben an Diabetes, so wie es heißt, wurde als Mumie hier vorne in der Kirche beigesetzt, zusammen mit seiner Katze, die ist nämlich auch da auf dem rechten Fensterladen oben, als Mumie dargestellt. So, und dann soll man ihn angeblich zur Russenzeit, angeblich soll es der Mann meiner Nachbarin gewesen sein, der schon verstorben ist, soll ihn im Beiwagen, im Moped hier durch den Ort gefahren haben. Den haben sie dann da ausgebuddelt wieder aus der Gruft und dann hier rumgefahren. So die Geschichte. Das ist eine Geschichte, nämlich zu diesem einen Fenster. Und so gibt es Geschichten zu jedem Fenster. Ja, und was noch kommen soll, ist, dass es ein kleines Booklet gibt, in dem halt jedes Fenster oder die Geschichte aufgeschrieben ist. Dass auch Touristen oder Gäste einfach sich dieses Booklet nehmen und drumherum gehen können und diese Geschichte nachlesen können und genau wissen, was ist denn da überhaupt dargestellt.
Wie bist du an diese Künstler in Litauen gekommen?
Bin ich gar nicht dran. Das war wirklich hier von dem Kunstverein. Die haben da so ein Projekt draus gemacht, die kannten die Künstler und das war dann ganz groß. Der Tag, die wurden ja abgehängt, dann wurden sie bemalt, ich durfte es auch erst nicht sehen. Und am Tag der Fertigstellung gab es eine ganz große Veranstaltung. Da saßen jeder Künstler mit seinen beiden Fensterläden an der Stelle im Park, wo sich das ereignet haben soll, sprich einmal oben an der kleinen Kapelle, da wo der Friedhof ist mit den Kriegsgräbern. Andere saßen an anderen Stellen im Park, also überall da. Und dann gab es hier richtig Exkursionen durch. Die Leute konnten hier durch und mit den Künstlern sprechen und sich die Story anhören, die da abgebildet wurde. Und ja, und anschließend wurden sie dann unter viel Tamtam hier aufgehängt. Und jetzt kommen eben, was wir heute gesehen haben, hier der Bus tatsächlich. Die kommen dann nicht jetzt in erster Linie zu mir, aber das ist eben im Rahmen dieses Künstler Vereins kommen dann sehr viele Interessierte aus ganz Lettland, ne, oder auch aus Litauen hier hin. Die kriegen dann eine Führung durch den Park und dann natürlich auch an den Fensterläden vorbei und dann wird das Ganze auch erzählt. Ne. Also insofern, es kommen zum Teil Leute aus Riga hier hingefahren und nur um das zu fotografieren und hier umzugehen und ist schon interessant. Aber manchmal hat das schon solche Auswüchse, dass die Leute denken, das ist hier immer offen, jeder kann rein, raus und gar nicht. Und zum Teil schlafe ich auch da drin, ja, in der Mühle. Und jetzt war es wirklich so, vor ein paar Wochen hatte ich Besuch aus München. Drei Leute, die haben da drin geschlafen, da habe ich wieder oben geschlafen. Und jetzt war Verabschiedung, die stand mit ihrem Auto davor, schon die Koffer gepackt davor. Und ich habe es verabschiedet und plötzlich gingen 15 Leute vorbei, haben nichts gesagt. Die gingen einfach an mir vorbei, zack, rein ins Haus. Ne?
Nein.
Und ich stand da so und dachte, hallo? Ich hätte da jetzt auch nackt stehen können drin, ne?
Ich wohne hier?
Ja, ja, genau. Und die waren da ganz irritiert. Ich so, ja, Entschuldigung, das ist mein Haus, meine Wohnung.
Geil.
Aber ich denke mir jetzt, das hat für die einfach so ausgesehen, naja, das wahrscheinlich ist da drin und vielleicht eine Rezeption oder sowas. Oder man kann da einfach rein und das sind auch Touristen, die fahren halt jetzt wieder und wir können da einfach durch. Ja. Das war schon ganz witzig.
Hallo.
Ja.
Sehr schön.
Elmo, wird dir langweilig. Ja, komm, gehen wir weiter.
Ich muss auf jeden Fall jetzt mal die Fensterläden dann direkt angucken.
Im Internet haben sie dann wohl ein Foto von mir gefunden, haben das zusammen mit den Störchen drauf. Ist ja auch in Ordnung. Nur haben sie daneben auch noch eine Frau gemacht, auf gleicher Höhe. Und darunter weiß ich gar nicht, was da ist. Nur das Namenskürzel meint eben HK und daneben steht AK. Und jeder fragt mich, ob das meine Frau ist. Ne? So, das ist nur das Namenskürzel des Künstlers. Aber ja, jeder denkt, das ist. So wird es wahrscheinlich auch in die Geschichte. Und so ist dann die nächsten Mythen, Sagen entstanden.
Ja.
Aber das werde ich wohl nicht mehr los.
Diese Frau ist nur an Vollmondnächten in ihrem weißen Gewand aufgetaucht.
Genau. Hier waren früher, kamen die zum Teil Transmissionen raus. Weil das Gatter vom Sägewerk, das stand hier. So, und in der Damentoilette, da siehst du noch so eine abgetrennte Transmission drin. Die ging verlängert durch alle Räume durch, auch durch die Werkstatt durch. Und kam hier raus und hier stand Sägegatter. Also da war wirklich in jedem Raum war Alarm. Ich habe nur gesagt, alle Löcher, die zu sind, lasse ich zu. Ich mache sie nicht wieder auf. Hier sieht man zum Beispiel auch, hier ist ja auch so ein dicker Metall. Da war auch irgendwas, irgendeine Maschine. Darunter, als jetzt richtig, im Moment ist ja unheimlich wenig Wasser. Aber wenn da mal kräftig Wasser ist, da stand ich im Oswald da drunter und haben wir geduscht. Ne? Da habe ich ein Foto, wie wir da stehen und quieken, weil das kalte Wasser uns auf dem Rücken steht. Da ist Oswald mit seinen 82 Jahren da runtergeklettert und stand dann da unten. Richtig lustig. So, das ist der Baron, der hier die Mühle verzockt beim Kartenspiel und so. Und da seine Freundin wieder.
Er hat aber schon Spaß auch, ne?
Der hat Spaß gehabt. Ja. Jeder denkt, das ist das Paar. Da ist der Baron mit seiner Gespielin und da ist der Herr Kornmann mit seiner. Genau, schön mit Seerosen. Und dann die Störche dabei, dann heißt ja, und dann müsste da der Nachwuchs eigentlich dann drauf sein. Oder? Ja, genau, so wird es dann interpretiert werden.
Was für eine schöne Geschichte. Wir waren alle sehr beeindruckt, bis hin zu den Allerkleinsten unserer Familie.
So, willst du auch mal Müller werden, wenn du groß bist?
Nee. So viel Arbeit, ich weiß nicht.
Ist nichts für dich, ne?
Nee. Aber du wärst fast ein geborener Müller.
Warum? Du meinst so, mit Nachnamen?
Ja. Nomen est omen, heißt es. Der was? Name gibt vor, was so passiert.
Im Leben.
Mann, gut, dass ich nicht Müller geworden bin. Sonst hätten sie mich gedrängt oder gezwungen, dass ich später mal als Beruf Müller werde. Oder wie?
Ja, aber ist das nicht toll, so eine Mühle bewirtschaften?
Ja, dann denken alle auf so in einem Bild, dass ich so eine Frau habe.
Vielleicht hast du die ja dann.
Wer weiß schon, was die Zukunft bringen wird. Apropos Zukunft, natürlich wollten wir vom Herrn der Mühle noch wissen, wie seine Vorstellungen und Wünsche diesbezüglich aussehen.
Mir war von vorne klar, dass das ein Projekt für mehrere Generationen ist. Nimmt dir aber auch viel Druck, weil du sagst, muss doch nicht fertig werden, ne? Ich meine, ich habe es ja auch nicht fertig bekommen. Sollen die anderen nach mir doch froh sein, dass ich so weit gekommen bin. Ne?
Alles, was danach kommt, ist besser.
Ja, insofern sollen die anderen auch noch was. Kloppen sich die Vögel da. Sollen die anderen auch schon auch noch ein bisschen was machen. Ich habe da schon jetzt einen ganzen Schritt vorwärts gebracht, einen großen Schritt vorwärts gebracht. Und dann kommen irgendwann wieder neue, mit neuen Ideen und neuen Fähigkeiten, neuen Visionen. Sollen sie machen, sollen sich hier verwirklichen. Die Zeit vergeht so schnell. Klar, ich denke auch noch, boah, wenn du hier jetzt, stell dir vor, du könntest hier Mehl mahlen oder hier kommen irgendwie so ein paar Kinder und die können hier, und wenn sie am Ende nur mit so einem Beutelchen selbst gemahlenem Mehl nach Hause gehen, allein das Erlebnis ist ja schon sensationell. Ne? Dass du nicht einfach gehst in den Supermarkt, kaufst dir Brot und ein Toastbrot und so, sondern dass du mal weißt, wie sowas entsteht. Ja, das ist doch. Und ich glaube, dass das für Kinder so echt prägend ist, ne? Sowas zu erleben mal. Und dass wir viel näher wieder dahin kommen müssen. Ne? Dass man weiß, woher kommt denn dieses Produkt? Was steckt denn dahinter? Was steckt auch an Arbeit dahinter, sowas herzustellen? Ne? Dann überlegst du dir nämlich, wenn du hier erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde von Hand den kleinen Mühlstein gedreht hast, um da, weiß ich nicht, so einen Fingerhut voll Mehl rauszukriegen, ob du anschließend dein Brot in der Mittagspause wegwirfst, ja. Dann sagst du, brauche ich nicht, kauf mir ein neues, ne? So, einfach so ein bisschen die, genau, das Umdenken und das Bewusstsein für eine Sache. Und ich glaube, dass das den Kindern auch sehr viel gibt, auch Freude macht. Sowas. Es gibt einen, den letzten Mühlstein, Hauer oder was, die werden da wirklich geklopft und das ist schon richtig. Und da gibt es noch einen von dem Fach, der ist aber jetzt auch schon in Rente, der hat einen Nachfolger gesucht, wie heißt der? Stokosch heißt der, glaube ich. So, von dem habe ich Telefonnummer, mit dem war ich schon in Verbindung. Jetzt hatte er sich dann aber nicht mehr gemeldet, aber gut, der wird auch einiges um die Ohren haben. Den hatte ich schon angesprochen, ich würde ja gern hierfür zwei neue Mühlsteine haben, ne? Die er vielleicht herstellt, klar, kostet wieder ein Schweinegeld und so, aber darf sie in der Mühle sowieso nicht nach Wirtschaftlichkeit das Ganze, dann bist du sowieso bekloppt. Das kannst du nur sagen, ja, das ist Leidenschaft, das ist ein sehr teures Hobby, das, wer weiß was, aber nichts, womit du Geld machst. Aber hier so zwei Mühlsteine, das wäre schon mega. Stell dir vor, du hättest hier und ich glaube, die, das sind ja wirklich ganz einfache, die sind sogar aus Beton oder sowas. Die richtigen, teuren, die sind aus, glaube ich, Basalt oder sowas gehauen. Ne? Und die besten kommen irgendwo, ich weiß nicht, Altmühltal oder irgendwie da unten die Gegend. Und von dem Typen hätte ich halt gerne noch zwei, die ich irgendwie hier hinkriege, das schaffe ich schon, und dann hier montiere. Das ist echt eine Wissenschaft für sich auch. Das hat ja alles Namen. Ich weiß es jetzt nicht. Diese Rinnen, die da drin sind, ja, die sind ja extra geschärft zum Malen eben, wenn die Mühlsteine aufeinander reiben und eben in der Form, dass sie dann das Mehl rausbefördern, nach außen rausschieben. Ja. Und da musst du wirklich Spezialist sein, die nachzuschärfen. Ja. Das ist nicht so trivial. Aber der kann das noch. Der macht auch diese kleinen für den Hausgebrauch, die früher hier jeder Bauer im Hof hatte, die da drin stehen. Die macht er auch. Vielleicht kaufe ich mir auch erstmal vier oder fünf von denen. Und dann kann man das hier im kleinen Stil, können die wirklich selber drehen und das Korn mahlen und Mehl produzieren. Vielleicht kaufe ich beide. Vielleicht auch mal. Okay, nächstes Jahr muss ich ein bisschen die Preise erhöhen. Ja. Du glaubst gar nicht, hier die Transmissionsriemen, ne, die ich gekauft habe. 2.000 Euro. Die drei, die da liegen. 2.000 Euro. Da schluckst du aber schon mal gewaltig.
Wir haben verstanden, dass die Mühle auch ihren Preis hat. Aber sie hat vor allem für Hardy ihren Wert.
Ich bin froh, dass ich den Schritt... Ja, in dem Fall ja, muss man ja sagen, gehen musste. Ja. Ich bin ja mehr oder weniger zu meinem Glück gezwungen worden. Aber ich hätte echt was verpasst, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wirklich. Ich bin so happy. Also ich kann echt sagen, ich bin glücklich. Ne? Und wenn es mich jetzt umhaut, dann ist es so. Aber da hätte ich echt was verpasst, wenn ich das nicht gemacht hätte. Absolut. Ich könnte mir im Leben nicht mehr vorstellen, zurück um meinen alten Job zu machen. Das ging ja nicht. Ich kenne mir so... Das käme mir so sinnlos vor, so waste of time, wirklich. Vergeudete Lebenszeit.
Du wirkst auch leider total glücklich und entspannt. Ich befürchte, das ist auch so.
Ja.
Mist.
So, selbst wenn sie das Pissoir unter die Decke hängen. Selbst das kann ich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Oder nur noch bedingt.
Auf jeden Fall hast du eine schöne Geschichte zum Erzählen. Ja.
Also ich habe es immer genossen, auch das Arbeiten hier. Wie gesagt, hat mir immer Spaß gemacht. Aber jetzt freue ich mich auch, dass ich mal die eine oder andere Minute habe und kann mich hinsetzen und gucken und denke, boah, jetzt im Sommer schon, als schönes Wetter war, dann ist das wirklich durch den Himmel blau. Und wenn da noch ein bisschen Wind ist, dann glitzert das, als wäre das Silber. Das ist irre. Dann sitzt du hier und denkst, ey, das ist doch wie im Film. Also total kitschig, ja. Und einmal saß ich hier wirklich und dann guckte so und das glitzerte so und das so blau und dann da hinten noch die verschiedenen Farben, Grüntöne. Und genau in dem Moment kam ein Schwan so vorbei. Und da habe ich gesagt, also jetzt ist dann genug. Genau, jetzt trieft es dann irgendwann. Ne? Und dann hier die Leute mit dem Stand-Up-Paddling draußen und es. Ja. Aber jetzt kommt ein bisschen der Herbst, das merkt man schon. Es ist, dieses Jahr früher.
Machst du dir eigentlich mal Gedanken, was dann irgendwann mal draus wird? Hast du da im Sinne von Vermächtnis eine Idee oder ist das ewig weit weg und egal? Oder
was? Es kann ja schneller kommen, als man es möchte. Aber ich habe jetzt erstmal Spaß hier. Mir macht das Spaß. Ich freue mich, dass es anderen Leuten auch gefällt und dass ich es für die nächsten Generationen erhalten kann. Letztendlich ist nicht in meiner Macht, was danach damit passiert. Natürlich würde es mich freuen, wenn irgendeiner, also mein Neffe zum Beispiel, der älteste von meinem Bruder, der hat gerade seine Gesellenprüfung als Schreiner gemacht, war auch schon zwei, dreimal hier, ist ganz begeistert. Vielleicht, aber Hauptsache, irgendeiner, der auch die Liebe dazu entwickeln kann, der betreibt das mal irgendwann weiter oder macht das weiter. Für mich war es immer etwas für alle Menschen. Also ich hätte nie hier einen Zaun drumherum gebaut oder gesagt, es ist meins, ich setze mich auf die Terrasse und keiner kommt hier hin. Ja. Mir war immer wichtig, dass das alle Leute erleben können und diese Faszination von dem Bauwerk und die Geschichte erleben können und das erhalten bleibt. Das ist echt ein Stück Geschichte Lettlands. Ja, das war so, glaube ich, mit der Antrieb auch. Oder ist es auch heute noch. Und wenn es später mal einem gefällt und der es weiter betreibt, gut, schön. Aber ich sehe es ja eh nicht mehr. Vielleicht sehe ich es von oben. Weiß man es. Niemand weiß es. Aber ich mache es, solange ich es kann. Und alles andere wird es ja geben.
Hier und jetzt.
Ne? So ist es. Ja. Zumindest werde ich immer ein Teil der Geschichte, der Geschichte dieser Mühle sein. Ne? Ich bin schon auf dem Fensterladen drauf, verheiratet mit Storch, drei Kindern. Was willst du mehr, du? Was willst du mehr? Ja. So.
Es waren wundervolle Stunden und Tage mit Hardy und der alten Mühle in Zasa, die wir sicherlich nie vergessen werden. Vielen Dank, lieber Hardy, für alles und alles Gute für deine Zukunft am See. Wenn ihr mehr sehen und erfahren möchtet oder sogar mal auf einen Abstecher an der alten Mühle vorbeischauen wollt, dann schaut doch einfach mal auf die Website von Hardy www.mill-off-zasa.com oder auf der Facebook-Seite vorbei. Und wenn ihr Lust auf weitere Hörgeschichten von mir, Audiograf Ingo Stoll, habt, dann findet ihr die in meinen Podcasts. Der eine ist Audiografie, Fotografie zum Zuhören, und der andere nennt sich Lebensgeschichten. Und die findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt.